Das Thema heute heißt Fremdes Feuer. Und ich lese uns dazu aus 3. Mose 10, die Verse 1 bis 3. Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor dem Herrn dar, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer vom Herrn aus und verzehrte sie, und sie starben vor dem Herrn. Und Mose sagte zu Aaron: Dies ist es, was der Herr geredet hat. Bei denen, die mir nahen, will ich geheiligt, und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Und Aaron schwieg. Was hier zur Zeit des Alten Testamentes vor sich ging, nämlich das Fremdesfeuer, ins alttestamentliche Heiligtum, die Stiftshütte hineingebracht wurde, das geschieht heute in der neutestamentlichen Gemeinde ganz genauso. Nun mag jemand sagen, gibt es denn in der neutestamentlichen Gemeinde auch ein Heiligtum? Nun, sie selbst ist das Heiligtum, sagt uns die Bibel. In Epheser 2,20 heißt es: Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem, und jetzt kommt es, heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Also die neutestamentliche Gemeinde ist das Heiligtum hier auf Erden. Dort will Gott wohnen und dort will er sein Feuer anzünden, aber kein fremdes Feuer. Und wir wollen hier zunächst die Situation im Alten Testament betrachten, um dann zu sehen, wie aktuell sie ist für das Neue Testament, wie aktuell sie ist für die heutige Situation auch in der Gemeinde Jesu. Wir wollen das Thema unter 4 Punkten betrachten. Erstens wollen wir erst einen Blick in die Stiftshütte werfen, das alttestamentliche Heiligtum. Danach wollen wir hier dieses Wort in seinem alttestamentlichen Zusammenhang beleuchten. Und anschließend in Punkt 3 wollen wir sehen, was uns das für heute für die Gemeinde Jesu zu sagen hat. Und im 4. Punkt wollen wir ein biblisches Rezept betrachten gegen fremdes Feuer. Zunächst also vorweg den Blick in die Stiftshütte. Es ist das alttestamentliche Heiligtum gewesen, und wenn wir dort nun hineinschauen, wird uns vielleicht es im Gesamtzusammenhang klarer, und wir sehen auch, wie das Alte Testament doch ein Bilderbuch des Neuen Testaments ist. Das alttestamentliche Heiligtum bestand aus Vorhof und aus Zelt. Der Vorhof war ja weiß umzäunt mit einem weißen Stoffzaun, und dort im Vorhof stand zunächst der Brandopferaltar. Der ist wichtig, denn den brauchen wir gleich. Dieser Brandopferaltar, an ihm geschah Sühnung der Sünde. Hier fing eigentlich aller Gottesdienst an. Und er ist ein Symbol für die Vergebung, für uns heute. Er ist ein Symbol, so dürfen wir sagen, für Golgatha. Denn Golgatha ist sozusagen der Brandopferaltar des Neuen Testaments. Er ist der große Sühneort. Hier kann Sünde abgeladen werden. Und Gemeinde Jesu fängt immer erst da an, wo das alte Leben aufgegeben wird, wo Sünde abgeladen wird. Und wenn man das alles mit hineinnimmt, dann ist kein Christentum da. Ja, im Epheser 5 heißt es: Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Hieran sehen wir, dass dieser Brandopferaltar eine Symbolik hat. Denn genau diese Worte, die hier von Opferung und Schlachtopfer reden, werden auf den Herrn Jesus übertragen. Er ist das Opferlamm, dargebracht auf Golgatha, vorgeschattet schon im alttestamentlichen Heiligtum. Nach dem Opferaltar kam das eherne Becken. Es diente zur Reinigung der Priester und wir dürfen es somit als ein Symbol für die Heiligung sehen. Und beides gehört zusammen, Vergebung der Sünden und Heiligung. Wodurch ist denn im Neuen Testament die Heiligung eingetreten? Wiederum durch Jesus. Wie er das Schlachtopfer ist am Brandopferaltar, so dürfen wir auch hier die Heiligung durch Jesus sehen, symbolisch vorgeschattet durch dieses eherne Becken. Es heißt in 1. Korinther 1, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit, hier steht es, und Erlösung. Das ist der Vorhof. Und dann stand natürlich das Zelt auch im Vorhof, aber das war das eigentliche Heiligtum. Es bestand aus zwei Räumen, aus dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Im Allerheiligsten stand die Bundeslade, hier wollte Gott erscheinen. Im Heiligen standen drei Dinge, die uns wieder auf Jesus hinweisen. Wenn wir nun im Geiste hineingehen in die Stiftshütte, sehen wir zur rechten Hand den Schaubrottisch stehen. Dort waren Brote aufgestapelt und ohne Brot kein Leben. Und welch eine Symbolik für den Herrn Jesus. Ich, sagt der Herr Jesus, bin das Brot des Lebens. Wenn wir uns zur linken Seite wenden, sehen wir dort den Leuchter. Und wisst ihr, es wäre stockfinster gewesen im Heiligtum, wenn der Leuchter nicht dort gestanden wäre. Und wisst ihr, es ist stockfinster in unseren Herzen und stockfinster in dieser Welt, wenn der Leuchter nicht dort steht. Welcher Leuchter denn? Jesus Christus. Sagt er doch, ich bin das Licht der Welt. Wer sich dem Herrn Jesus verschließt, hat kein Licht. So finster, wie es im Heiligtum gewesen wäre ohne diesen Leuchter, so finster ist es in den Herzen und in der Welt ohne Jesus. Und wenn wir unseren Blick nun geradeaus wenden, dann steht dort im Heiligtum der Räucheraltar. Morgens und abends stieg Wohlgeruch auf von diesem Altar. Auf Feuerkohlen wurde kleingestoßenes Räucherwerk gelegt und das verdampfte und stieg auf nach oben. Wofür ist das denn ein Symbol? Dieser aufsteigende Weihrauch ist ein Symbol für das Gebet. Und auch das geht nicht ohne Jesus. So ist der Räucheraltar wiederum eine Vorschattung auf ihn hin. Im Psalm 141 heißt es, schon dort im Alten Testament, lass als Rauchopfer vor dir stehen mein Gebet und das Erheben meiner Hände als Speisopfer am Abend. In diesem Räucheraltar dürfen wir den Herrn Jesus sehen, denn nur von dort stieg dieser Wohlgeruch auf und die Glut, die den Wohlgeruch emportrieb, in dieser Glut dürfen wir die Leiden des Herrn Jesus sehen, denn dadurch wird unser Gebet angenehm vor Gott. Ohne ihn kein Gebet, was beim Herrn ankommt. Wie sagt uns das Neue Testament in Johannes 16? Was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen wird er euch geben. Ohne ihn kein angenommenes Gebet. Und so war dieser Räucheraltar eine Vorschattung auf Jesus. Und um diesen Räucheraltar geht es heute. Davon handelt unser Textwort. Hier kam fremdes Feuer ins Spiel. Und dieses Wort, das ich uns gelesen habe, schildert eine Katastrophe. Und jetzt wollen wir dieses Wort im alttestamentlichen Zusammenhang betrachten. Aber ich muss uns sagen, bevor die Katastrophe kam, war ein großer Segen da. Als der Opferdienst begann, da zeigte sich dieser Segen. Wo war er denn? Am Brandopferaltar, an dem anderen Altar draußen im Vorhof, begann der große Segen, dort am Ort der Vergebung. In 3. Mose 9 heißt es, und Mose und Aaron gingen hinein in das Zelt der Begegnung, und als sie herauskamen, segneten sie das Volk. Bis dahin war kein Feuer da, weder draußen noch drin, und dann geschah es. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn dem ganzen Volk, und Feuer ging aus vom Herrn. Das müssen wir uns merken, das kam vom Herrn. Und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und die Fettstücke. Als das ganze Volk es sah, da jauchzten sie und fielen auf ihr Angesicht. Jetzt war Feuer auf dem Brandopferaltar. Und woher kam das Feuer? Es kam von Gott und nirgendwo anders her. Es war kein menschliches Feuer. Und das war Segen. Da jauchzte das Volk berechtigterweise. Und dieses Feuer, wisst ihr, was damit geschehen sollte? Es sollte nicht heute brennen und am Abend geht's halt aus. Dieses Feuer sollte brennend gehalten werden. Welch eine Symbolik im alten Bund schon. In 3. Mose 6 heißt es, und das Feuer auf dem Altar soll in Brand gehalten werden. Es war göttliches Feuer. Deswegen sollte es in Brand gehalten werden. Es soll nicht erlöschen. Und der Priester soll Holz auf ihm anzünden, morgen für morgen. Ein beständiges Feuer soll auf dem Altar in Brand gehalten werden. Es soll nicht erlöschen. Welche Symbolik. Das Feuer, das Gott gibt, es soll nicht erlöschen und es wird auch auf dieser Erde nicht erlöschen. Alle anderen Feuer werden einst erlöschen. Dieses Feuer nicht. Schon auf dem Brandopferaltar sollte es ein beständiges Feuer sein. Wir wollen festhalten. Auf dem Brandopferaltar brannte nun göttliches Feuer, das nicht erlöschen sollte. Auf dem Räucheraltar brannte bis jetzt noch kein Feuer. Beziehungsweise es war noch keine Glut auf dem Altar. Und bisher war ein großer Segen da. Und jetzt fällt in diesen Segen, in dieses Frühlingsblühen hinein, ein kalter Winterfrost. Wie es oft ist, wenn Gott segnet, macht sich der Feind auf und versucht, den Segen zu zerstören oder zumindest zu mindern. Je nachdem, wen er dafür finden kann. Er benutzt ja immer Menschen dazu, nicht? Wenn Gott segnet, dann und wenn er in großem Maße segnet, und das hat er hier getan, können wir sicher sein, dass der Feind unserer Seele sich aufmacht, Menschen zu finden, durch denen er den Segen zerstören kann. Und er fand sie im alten Bund. Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, das war nicht jedermann. Das waren Söhne des hohen Priesters. Die fand er, die zwei. Nadab und Abihu nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf. Bisher war das Feuer nur auf dem Brandopferaltar und das Feuer kam von Gott. Er hat es angezündet. Und jetzt gingen die zwei Priester hinein, nahmen ihn zum Räucheraltar, wo noch kein Feuer brannte. Und jetzt wollten sie weitermachen mit dem Gottesdienst. Aber wisst ihr, das war voreilig. Wollten sie den Segen denn jetzt selbst weiterführen? Bisher hatte Gott doch gehandelt. Jetzt handelten zwei Menschen. Und das war arg menschlich. Gott hatte sie nicht aufgefordert. Er hat nicht gesagt, Nadab und Abihu, geht jetzt hinein zum Räucheraltar. Gott hat überhaupt nichts gesagt. Er hatte auch noch nicht gesagt, wo das Feuer denn herkommen sollte, das dort auf den Altar kommen sollte, im Inneren, im Heiligen. Da hat er noch nichts von geredet. Aber die beiden waren schon da. Sie gingen hinein und beachtete nicht, dass das ein heiliger Altar war. Hier konnte man nicht handeln nach Menschenweise, wie man so gerne wollte. Wisst ihr, erst später, wo sie hineingehen, das steht in 3. Mose 10. Hätten sie mal 6 Kapitel gewartet, dann hätten sie gewusst, was sie tun sollten. Aber die Zeit hatten sie nicht. In 3. Mose 16 steht, wie es mit dem Räucheraltar weitergehen sollte. Das wussten sie noch nicht, aber sie waren schon drin. In 3. Mose 16 heißt es, und er nehme eine Pfanne voll Feuerkohlen, Bäuer, von dem Altar. Von welchem Altar? Vom Brandopferaltar. Da brannte ja göttliches Feuer, hat Gott ja angezündet. Gott sagt, von dem Altar soll der Feuer nehmen. Nirgendwo anders her. Vor dem Herrn und seine beiden Hände voll von wohlriechendem, kleingestoßenem Räucherwerk und bringe es in den Raum innerhalb des Vorhangs, das war ja nun das Heilige, und er lege das Räucherwerk auf das Feuer vor dem Herrn. So wollte es Gott. Gott wollte noch sagen, nehmt das göttliche Feuer und geht damit und räuchert mir zu einem duftenden Wohlgeruch. Aber Nadab und Abihu, wie machten sie es? Und die Söhne Aarons, ich wiederhole es nochmal, Nadab und Abihu nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein. An der Stelle wissen wir nicht, wo das Feuer herkommt. Und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor dem Herrn da, dass er ihnen nicht geboten hatte. Da nichts. Seht, sie nahmen, es hört sich fast genauso an, wie das, was Gott gesagt hatte. Es sah wenigstens so aus, nicht? Sie nahmen die Geräte des alttestamentlichen Gottesdienstes, die waren ja fertig, die Räucherpfannen, das war ja schon da. Damit gingen sie, damit handelten sie. Sie legten Räucherwerk darauf. Und jetzt nur noch ein Unterschied. Ein kleiner Unterschied. Sie nahmen selbst angezündetes Feuer oder aber von irgendwelchen anderen Feuerstellen. Auf jeden Fall nahmen sie es nicht vom Altar. Von dem Altar, wo Gott das Feuer angezündet hatte. Wisst ihr, das sah alles sehr würdig aus. Das sah nach Gottesdienst aus. Und stellt euch vor, die würdigen Kleider, die sie anhatten und wie sie vielleicht mit einem heiligen Gesicht ins Heiligtum hineingingen. Und die Menschen haben gedacht, was für eine heilige Handlung. Und wisst ihr, was es war? Es war total daneben. Anders kann man es gar nicht beschreiben. Denn das Ausschlaggebende, was hinzukommen musste, fehlte göttliches Feuer. Sie nahmen fremdes Feuer. Und das hatte Folgen. Und an den Folgen sehen wir, wie wichtig dem Herrn das ist. Da ging Feuer aus vom Herrn und verzehrte sie. Und sie starben vor dem Herrn. Da kam Feuer. Das war göttliches Feuer. Aber es war jetzt zum Gericht. Wie schade. Sie hätten das göttliche Feuer nehmen sollen zum Segen. Da nahmen sie das eigene. Da kam göttliches Feuer zum Gericht. Und Mose sagte zu Aaron, dies ist es, was der Herr geredet hat. Bei denen, die mir nahen, will ich geheiligt und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Und Aaron schwieg. Ich glaube, viel anderes konnte er gar nicht tun. Aus welchem Grund haben sie denn fremdes Feuer hineingebracht dort ins Heiligtum? Wir wissen es nicht genau. Vielleicht einfach, weil sie weitermachen wollten. Der Segen ist da, wir müssen fortfahren, wir müssen selbst was machen. Aber es fehlte das Feuer ja noch, ja, dann machen wir es eben selbst. Ganz gefährliche Sache. Im Dienste Gottes. Aber wisst ihr, es kann auch was ganz anderes gewesen sein. Denn 6 Verse später, nachdem das geschehen war, sprach Gott eine ernste Warnung aus. Er sagte, Wein und berauschendes Getränk sollst du nicht trinken. Du und deine Söhne mit dir, wenn ihr in das Zelt der Begegnung hineingeht, damit ihr nicht sterbt. Eine ewige Ordnung für eure Generation. Und, jetzt lasst uns hören, damit ihr unterscheidet zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen und zwischen dem Reinen und dem Unreinen. Seht, genau dieses Unterscheidungsvermögen ist den beiden Priestern abhanden gekommen. Sie haben nicht mehr gewusst, dass sie unheiliges, fremdes Feuer genommen hatten und ins Heiligtum gebracht hatten, lag es etwa daran, dass sie berauscht waren. Dass sie etwas im Rausch taten, was sie sonst eigentlich nicht getan hätten. Dass Gott 6 Verse später sagt, das tut nicht, damit er nicht sterbt. Ich kann es nicht behaupten, aber es ist schon denkwürdig, wenn 6 Verse später nach dieser Katastrophe Gott dieses Gebot macht und er auch noch sagt, warum er das macht, damit man unterscheiden kann zwischen heilig und unheilig. Das konnten sie nämlich nicht mehr. Und das war die Katastrophe. Wir wollen noch mal festhalten, wo Gott das Feuer gab, das war am Brandopferaltar, war ein großer Segen. Aber als der Mensch das Feuer selbst nahm, geschah eine Katastrophe und eine große Niederlage. Und genau so ist es heute. Und damit sind wir bei Punkt 3. Was hier geschehen war im alttestamentlichen Heiligtum, geschieht heute genauso in der Gemeinde. Und wir sehen, wie das Alte Testament manchmal ein fantastisches Bilderbuch ist für das Neue Testament. Wir können darüber hinweglesen und es gar nicht merken. Und es zeigt uns exakt, wie es heute läuft. Fremdes Feuer. Ist Gott denn auch heute noch bereit zu segnen? Oh ja, genau wie im Alten Bund. Es fing mit dem Segen an. Und der fing an am Brandopferaltar. Und so fängt auch heute der Segen an, immer auf Golgatha. Ohne Golgatha keinen Segen. Ohne Sündenvergebung keinen Segen. Es geht nur über Golgatha, wo Jesus geopfert wurde. Und wisst ihr, an diesem Ort, an Golgatha, hat Gott göttliches Feuer gegeben. Denn er hat das Opfer Jesu angenommen und hat es bestätigt durch seine Auferweckung. Auf Golgatha brennt reines göttliches Feuer. Und wenn jemand seine Sünde loswerden will, muss er über Golgatha. Sitzt heute jemand, der seine Sünde noch nicht losgeworden ist, er soll dort an diese Stätte gehen im Geiste, sich vor dem Herrn Jesus niederbeugen, der alle Schuld vergibt. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Und da beginnt der Segen. Ohne diese Vergebung keinen Segen. Wie heißt es in einem schönen Lied? Dorthin, mein Erdenpilger, dort halte süße Rast. Von Golgatha ist die Rede. Dort wirf dem Sündentilger zu Füßen deine Last. Dann geh und rühme selig, wie wohl dir dort geschah. Der Weg zum Paradiese geht über Golgatha. ohne diesen Ort der Versöhnung keinen Segen. Du suchst Segen im persönlichen Leben, in deiner Familie, vielleicht auch im Geschäft. Aber wisst ihr, das mit dem Geschäft kommt erst hinten dran, ist eine Beigabe. Es geht nur über Golgatha. Zunächst brauchst du Vergebung deiner Schuld. Und dann nimmt sich Gott der anderen Dinge an. Er fügt Dinge hinzu, an die du gar nicht gedacht hast. Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Und da ist vom Segen die Rede. Und dieser Segen fängt auf Golgatha an. Aber der Dienst geht weiter. Du darfst priesterlichen Dienst tun, wenn du auf Golgatha gewesen bist. Nur du sagst, ich bin aber kein Priester. Sag das nicht so leicht dahin. Das stimmt nicht. In Offenbarung 1, Vers 5 heißt es, den, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Seht, Priesterdienst dürfen heute alle tun. Im Alten Testament waren ja nur die Priester zuständig, dort am Räucheraltar zu dienen. Sie taten es, um es nochmal zu wiederholen, mit den heiligen Geräten, das waren die Räucherpfannen. Also damit haben sie gehandelt. Sie taten es mit dem Räucherwerk, das aufstieg zu Gott. Und wisst ihr übrigens, dieses Räucherwerk war nicht irgendeins, konnte so jeder nach Belieben zusammensetzen, keinesfalls. In 3. Mose 30, Vers 34 wird genau beschrieben, wie dieses Räucherwerk zusammengesetzt sein muss. Das ist ja ein Symbol für das Gebet. Und der Priester im Alten Bund nahm Feuer, natürlich von der göttlichen Feuerstelle. So war es richtig. So war es im Alten Bund. Und im Neuen Bund darf jeder priesterlichen Dienst tun. Nicht, dass mich jemand verkehrt versteht. Es ist nicht jeder dazu berufen, Ältester zu sein, Gemeindeleitung und dergleichen zu betreiben. Das nicht. Aber es ist jeder dazu berufen, priesterlichen Dienst zu tun. Denn auch du darfst handeln mit heiligen Geräten. Was sind das für Geräte? Das ist das, was Gott dir zur Verfügung stellt. Gott hat ja jedem was gegeben, nicht? Dem einen gab er ein Talent, dem anderen mehr, nicht? Aber Gott gibt jedem etwas. Und mit diesen Geräten, möchte ich sie einmal nennen, sollst und darfst du handeln. Hat der Herr Jesus doch gesagt, handelt damit, bis ich wiederkomme. Dazu ist jeder berufen. Und du darfst das Räucherwerk der Gebete darbringen. Und welch eine Symbolik, wie es im Alten Bund genau zusammengesetzt sein musste. So ist es auch im Neuen Bund so. Wir sollen bitten nach seinem Willen. Auch das müssen wir uns schenken lassen. Dass wir nicht irgendwas bitten, was überhaupt nicht nach seinem Willen sein kann. Das kann er natürlich auch nicht erfüllen. Zu diesem Priesterdienst bist du und ich berufen, zu bitten nach seinem Willen. Und damit überhaupt etwas aus deinen Handlungen und deinen Gebeten wird, muss jetzt noch was dazukommen. Sonst funktioniert nichts. Göttliches Feuer. Sonst kommen die Gebete nicht bei Gott an. Und das kann nur durch den Geist Gottes geschehen. Das heißt, es muss durch den Geist gewirkt sein. All unser Handeln und unser Beten. Und darum wollen wir bitten, dass es durch den Heiligen Geist gewirkt wird. Es muss Triebkraft von oben sein. Sonst fehlt das Wesentliche. Das alles ist Dienst im Segen. Und so dürfen wir es heute tun. Und selbst wenn nicht jeder direkt den Erfolg sieht, so heißt es doch, dass die Gebete, unser Räucherwerk, aufbewahrt werden. In Offenbarung 5 heißt es, da sind die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten, und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Wir sehen, wie lange die aufbewahrt werden. Da waren Gebete drin von Menschen, die waren schon längst nicht mehr am Leben, die waren schon im Himmel. Aber das Räucherwerk war noch da. Das vergeht nicht. das bleibt. Und so segnet Gott heute auch. Aber wenn Gott segnet, wie im alten Bund, dürfen wir uns nicht wundern, wenn der Teufel auch seine Finger mit im Spiel hat, um den Segen zu zerstören. Wenn Gott segnet, ist der Feind immer daran interessiert, dass er den Segen zerstört. So war es auch in Erweckungszeiten. Der Feind unserer Seele findet immer Menschen, die irgendwo quer treiben. Gerade blüht es auf und dann kam eine Bresche hinein. Und so ist es bis heute. Wenn Gott segnet, dann sucht sich der Feind welche, durch die er zerstören kann. Und wisst ihr, das sind nicht unbedingt die, die sagen, wir wollen mit Gott überhaupt nichts zu tun haben. Das kann sein, das sind solche, wo man meint, die machen doch Gottesdienst. Denn wisst ihr, wie der Feind das macht? Genauso wie im Alten Bund. Erstens lässt er dir deine Geräte. Er lässt dir deine Handlungen. Und manchmal sagt vielleicht jemand, ihr wisst gar nicht, was ich alles für Gott getan habe, was ich da getan habe. Und er produziert besonders, was er alles für Gott getan hat. Da müssen wir schon vorsichtig sein, wenn das so arg betont wird. Natürlich darf man das mal sagen, aber nicht verkrampft sein. Aber wenn das einer so arg betont, lasst uns vorsichtig sein. Die Handlungen, die lässt er dir, deine Geräte. Und wisst ihr, er lässt dir auch den Räucherwerk deiner Gebete. Oh, es gibt manches, was heute gar nicht vielleicht sich so schlecht anhört. Das waren Gebetsnächte. Ich sage nichts gegen Gebetsnächte, wenn sie echt sind. Aber allein der Begriff tut's nun nicht. Frauengebetstag. Auch da, wenn er echt ist, will ich gar nichts gegen sagen. Gebetsfrühstück hört sich schon ein bisschen komisch an, nicht? Alles mit Gebet verbunden. Oh, es wird gebetet, es wird was gemacht. Ökumenischer Gebetstag. Er lässt dir deine Geräte, er lässt dir dein Räucherwerk. Aber wisst ihr, was er tut, der Feind der Seele? Er tauscht das Feuer aus. Da ist der Punkt. Das Feuer, die Triebkraft kommt nicht mehr vom Altar Gottes, sondern von fremden Feuerstellen oder vielleicht sogar von fremden Altären. Denn heute wird ja alles vermischt. Und das ist gefährlich. Wisst ihr, was das ist? Das ist eigenwilliger Gottesdienst. Man dient, man betet, aber wisst ihr, es ist fremdes Feuer. Und Gott hat es überhaupt nicht geboten, wie im alten Bund. Wie sieht das denn konkret aus? Alle Beispiele könnte ich uns ja gar nicht nennen, aber ich will uns einige Dinge will ich ansprechen. Zum Beispiel ist da die falsche Art von Heiligung, die nicht göttlich ist, die fremdes Feuer ist. Man darf nicht nur daran denken, dass etwas unheilig wird, wenn man was wegnimmt vom Worte Gottes. Es wird auch unheilig, wenn man was dazu tut. Nicht zur Rechten noch zur Linken abweichen, das ist es. Mancher sagt, du dürft nicht zur Rechten abweichen, dann auch zur Linken auch nicht. Abweichen kann man nach beiden Seiten. In Kolosser 2 heißt es, wenn ihr mit Christus den Grundsätzen der Welt abgestorben seid, was lasset ihr euch Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Zum Beispiel, rühr das nicht an, koste jenes nicht, befasse dich nicht mit dem. Natürlich meint der Apostel Paulus nicht sündige Dinge hier. Was alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Es sind nur Gebote und Lehren von Menschen, darum geht's. Und da gibt's heute viel, viel, viel. Auch wenn es streng religiös zugeht, es gibt sehr viele Gebote und Satzungen von Menschen, die überwuchern manchmal die Bibel komplett. Man kann sie gar nicht mehr lesen vor lauter Menschensatzungen. Allerdings haben sie einen Schein, und das ist ja das Gefährliche, fremdes Feuer scheint auch. haben freilich einen Schein von Weisheit in selbstgewähltem Gottesdienst. Hier kommt das Wort vor. Das ist eigenwilliger, selbstgewählter Gottesdienst. Und Leibeskasteiungen sind jedoch wertlos und dienen zur Befriedigung des Fleisches. Oh, wisst ihr, es gibt manche arme Seele, die sucht Gott wirklich. Aber sie ist nie richtig belehrt worden. Und vielleicht geht es bis zur Leibeskasteiung. Luther hat es ja auch so gemacht, nicht? Er suchte Gott. Bis zur Leibeskasteiung. Und wisst ihr, was das Wort Gottes darüber sagt? Es hat einen Schein von Weisheit. Es ist selbstgewählter Gottesdienst. Es ist aber wertlos und dient zur Befriedigung des Fleisches. Kann das denn sein, ja? Man kann sich selbst zermartern und kann meinen, Wunders, was man für Gott tut. Man kann Dinge halten, von denen er überhaupt gar nicht geredet hat. Und man läuft am Heil vorbei. Und Gott sagt, es ist wertlos. Es dient letztlich zur Befriedigung deines Fleisches. Es ist fleischlich. Seht, diese Art von Heiligung gibt es auch. Und es ist schade. Es gibt Menschen, die irregeführt sind. Sie können, wenn sie damit ernst drinstehen, einem leid tun. Aber wisst ihr, es heißt auch in der Bibel, dem Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Und deswegen ist immer Hoffnung für Menschen, auch wenn sie ganz in die Irre gehen, wenn sie es aufrichtig meinen mit ihrem Gott, selbst wenn sie total daneben liegen. Gott kann diese Menschen noch zurechtbringen, wenn sie nicht falsch sind im Herzen. Er kann ihnen klar machen, dass das, was sie jetzt getan haben, alles wertlos ist und eigentlich nur zur Befriedigung des Fleisches dient und damit fremdes Feuer ist. Trotz der heiligen Handlungen und trotz aller Räucherwerke war das Feuer das Verkehrte war. Fleischliche Mittel und Begierden sind auch fremdes Feuer. Das bringt ja heute immer mehr in die Gemeinde ein. Und wisst ihr, wir wollen selbst vorsichtig sein, nicht nur etwa gucken, wo alle anderen was falsch machen. Wir sind ja immer unmittelbar selbst betroffen, nicht? Petrus sagt, Geliebte, er sagt das ja nicht zu Gottlosen. Geliebte, sagt er, ich ermahne euch als Beisasse und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Das geht ganz schnell. Fleischliche Begierden gibt's genug. Menschenverherrlichung. Manchmal werden Menschen so besonders aufgebauscht, aber wisst ihr, sind nur Menschen. Es ist gut, wenn Gott Menschen gebrauchen kann und sie segnet und die darf man auch achten. Aber wisst ihr, alle Menschenverherrlichung führt dazu, dass Gott die Ehre geraubt wird. Das ist fremdes Feuer. Darum geht es nicht. Es geht um Gott. Missgunst. Oh, wie zieht sie ein? Bis in die Gemeinde hinein. Denn ihr seid noch fleischlich, sagt der Apostel. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Das ist fremdes Feuer. Das sind fleischliche Begierden. Das brennt auch ganz schön, aber es kommt nicht von Gott. Und wisst ihr, es gibt auch heute ein Übergehen von Sünde in der Gemeinde, was auch natürlich fremdes Feuer ist. Aber wisst ihr, es geht nicht so, dass derjenige sagt, ich will jetzt sündigen, damit kann ich eigentlich nicht mehr zur Gemeinde gehören. Das wäre ja noch was Konkretes, da kann man ja noch was mit anfangen. Da sagt, sieht einer seinen Stand und sagt, das passt nicht zusammen, das geht anders. Und wisst ihr, das hat man jetzt auch schon mehrfach erlebt. Das ist ganz fromm. Nur mit dem Herrn. Und dann sind sie dabei, Ehebruch zu begehen. Der Herr hat zusammengeführt. Der Herr, der Herr. Und beten kann man ganz fromm. Sogar mit Kopfbedeckung. Alle Achtung. Wisst ihr, dann tu die Kopfbedeckung ab. Also das ist nicht das Erste. Es steht in der Bibel und es ist biblisch, aber wisst ihr, sie nützt nichts, wenn ich da in Ehebruch lebe und noch fromme Reden führe. Das ist fremdes Feuer. Und das kann sich manchmal so heilig und fromm anhören, dass man denkt, das stimmt doch, das kann doch was gar nicht stimmen. Merken die das denn nicht? Sie merken es scheinbar nicht. Und wir wollen aufpassen, wenn etwas als ganz, ganz heilig deklariert wird, vor allen Dingen, wenn jemand von sich selbst redet, dann lasst uns aufpassen. Da stimmt oft was nicht. Spurgeon war da ein sehr nüchterner Mensch. Der hat mal gesagt, wenn einer von sich sagt, dass er, so ungefähr hat er gesagt, ich muss aus dem Sinn zitieren, wenn einer von sich sagt, er habe keine Fehler mehr, dann vermute ich, dass er ein Trunkenbold, ein Ehebrecher, ein Knabenschänder ist. Ich glaube, er hat seine Erfahrungen damit gemacht. Und es ist auch so, wenn einer sich im Lichte Gottes erkennt, dann redet er nicht so sehr davon, wie heilig er ist, sondern weiß er, dass er des Herrn Jesus bedarf, der ihm hilft, damit er heilig werden kann. Und deshalb, es gibt manchen, die übergehen die Sünde und sie können so fromm reden, aber was sie da tun, ist fremdes Feuer. Das hat Gott nie geboten. Und wir dürfen uns nicht wundern, wenn auch darauf eine Strafe folgt. Aber Gott ist manchmal sehr langmütig. Und mancher tut ja auch Buße. Ein anderes fremdes Feuer ist sicher die Irrlehre. Bis hin zu falschen Propheten gibt es das ja heute nicht. Es waren aber auch, so sagt Petrus, falsche Propheten unter dem Volk. Damals im Alten Testament, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, so ist es heute auch. Die verderbenbringende Parteiungen unter euch heimlich einführen werden. Das ist es nun mal. Verderben bringen und heimlich. Sie haben aber, und das ist das wahre Gesicht dieser Irrlehrer, sie haben aber Augen voller Begier nach einer Ehebrecherin. Darum geht's manchmal. Super heilig hört sich das an. Manche Menschen lassen sich blenden. Sie sind eigentlich, sie möchten den Weg ernst gehen. Da kommt vielleicht jemand daher, der sagt, halt, noch viel ernster. Aber wenn man, gut, wenn das richtig ist, dann ist es ja in Ordnung. Aber wenn man dann mehr hineinhört, dann wird einem ganz anders dabei. Und man merkt, da stimmt doch irgendwas nicht. Und die Menschen gehen reihenweise dem auf den Leim. Es darf einen nicht wundern, wenn irgendwann mal dabei herauskäme, dass die Augen voller Begier nach einer Ehebrecherin haben. Ja, diese, so sagt die Bibel, sind Brunnen. Ist doch schön, nicht? Ja, aber ohne Wasser. Es sieht so aus, als ob es ein Brunnen wäre, ist aber kein Wasser drin. Das ist die Katastrophe. Nebel vom Sturmwind getrieben. Denn sie führen geschwollene, nichtige Reden. Das gehört immer dazu. Das hört sich heiligst an. Aber wisst ihr, es ist geschwollen und nichtig. Und locken mit fleischlichen Begierden durch Ausschweifung diejenigen an, die kaum denen entflohen sind, die im Irrtum wandeln. Auch das ist fremdes Feuer. Und ein letztes fremdes Feuer in diesem Zusammenhang, das sind die Gefühlswallungen. Und wisst ihr, dafür müssen wir uns auch in Acht nehmen. Natürlich, der eine ist staubtrocken, der andere hat halt mehr Gefühl. Ihm kommen schneller die Tränen, ist alles in Ordnung. Gott hat uns verschieden geschaffen. Aber wenn die Gefühle überhand nehmen, wenn das so überschwappt, dann merkt man plötzlich, halt, also jetzt wird's unnatürlich. Und dann müssen wir fein aufpassen. Und wisst ihr, das geht hinein bis in die Gemeinde. Wir brauchen Leben. Und dann wird Leben gemacht und dann wird, wisst ihr, mit manchem komme ich nicht klar. Es wird vielleicht viel vom Geiste Gottes geredet, aber die Anbetung ist ein leichter Disco-Ersatz. Und man steht vielleicht fingerschnippend und gibt sich der Musik hin. Ich kann da keine Anbetung drin sehen. Tut mir leid, ich habe da keine Antenne für. Aber viel läuft es ins Gefühl hinein. Hauptsache, man fühlt was, aber am Montag ist das Gefühl dann auch wieder weg. Und wisst ihr, wenn man dieses Gefühl überstrapaziert, wisst ihr, was dann geschieht? Dann kommt der Rausch. Und sieh, genau davor hat Gott gewarnt. Haben wir die Stelle nicht gehört? Wein und berauschendes Getränk sollst du nicht trinken, wenn er in das Zelt der Begegnung hineingeht, damit er unterscheidet zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen und dem Reinen und dem Unreinen. Und ich sage uns, wenn die Gefühle überschwappen und da überhaupt keine Kontrolle mehr ist, dann ist das wie ein Rausch. Und dann erkennt der Mensch nicht mehr, was heilig und unheilig ist, und es geht alles daneben. Aber der Mensch meint wunders, was er für einen Gottesdienst betrieben hätte. Das alles, was ich genannt habe, und das Letzte, kann im Rausch geschehen. Aber wenn das so ist, dann merkt man, hier wird irgendwas total unnüchtern. Wir wünschen, dass Gott sich offenbart. Aber wisst ihr, wenn Gott sich offenbart, ist das übernatürlich. Aber wisst ihr, was es nicht ist? Es ist nicht unnatürlich. Und das ist auch ein feines Merkzeichen. Wenn Gott sich offenbart, ist es übernatürlich. Aber es ist nicht unnatürlich, dass man denkt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Irgendwo stimmt doch was da nicht. Lasst uns vorsichtig sein. Es gibt viel, viel fremdes Feuer. Und nun als letzten Punkt den Rezept gegen fremdes Feuer. Ein biblisches Rezept, nicht mein Rezept. Wisst ihr, was das für ein Rezept ist? Das Gegenteil von Rausch. Was ist das Gegenteil von Rausch? Nüchternheit, genau. Steht doch sicher was in der Bibel, nicht? Einmal, zweimal. In der Elberfelder Übersetzung und in der Luther Übersetzung 11-mal im Neuen Testament. Und jetzt bleiben wir nur beim Neuen Testament. 11-mal. Es ist kein geringfügiges Thema in der Bibel. Wir wollen diese 11 Stellen noch kurz durchgehen. Aber wisst ihr, wenn wir das Neue Testament lesen, in der Übersetzung steht da sowohl bei Luther als auch in der Elberfelder Übersetzung einfach nüchtern. Aber im Alttestament, im neutestamentlichen griechischen Grundtext sind es 4 Worte, die für nicht nüchtern stehen. Ich nenne sie einmal Ananepo, Eknepo, Nepalios, Nepo. Immer kommt dieses Wort Nepo drin vor, aber in verschiedenen Schattierungen. Und diese 4 bilden die 11 Stellen des Neuen Testaments, die von Nüchternheit reden, die wir hier heute betrachten. Ananepo. Was bedeutet es? Es wird gesagt in Bezug auf Abgefallene. Das bedeutet wieder nüchtern werden. Es bedeutet im übertragenen Sinne sich wieder besinnen können, wieder ruhig überlegen können. Das kann der Abgefallene gar nicht. Der denkt ganz unlogisch, in göttlichen Bahnen zumindest unlogisch. Dass man sagt, ja, warum versteht er das nicht? Merkt er nicht, dass er total daneben liegt? Er ist unnüchtern. Und in diesen Zustand der Nüchternheit wieder reinzukommen, steht ja dieses Wort. In 2. Timotheus 2 heißt es, und sie wieder, diese Abgefallenen, aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind, für seinen Willen. Pass auf, dass nicht auch du irgendwo, und auch ich natürlich, gefangen werde, etwa für den Willen des Widersachers unserer Seele? Wie kann das passieren? Durch Unnüchternheit. Das kann ganz schnell gehen. Es hat viele Menschen haben gut gestanden. Und plötzlich sagt man, das kann doch nicht wahr sein. Wie kommt das? Abgefallen. In einen Rausch hineingesunken. Aber der Herr sagt, komm zurück. Wieder heraus aus dem Fangnetz, wo du gefangen worden bist. Für den Willen des Widersachers unserer Seele. Das ist die Stelle von Nüchternheit, die mit diesem Wort beschrieben wird. Das nächste Wort, Eknepo, es besteht wird in Bezug auf falsche Lehre, also auf Irrlehre verwandt. Und das heißt, dass einer wieder zu sich kommt und auch wieder nüchtern wird nach der Trunkenheit, nachdem er den Rausch hatte. Im übertragenen Sinne sich wieder besinnen, etwas ruhig überlegen, zur seelischen und geistigen Nüchternheit oder Besonnenheit zurückfinden, aufwachen. Denn die Irrlehrer schlafen. Und nun die Bibelstelle, werdet rechtschaffen nüchtern, 1. Korinther 15, und sündigt nicht. Denn manche sind in Unwissenheit über Gott zur Beschämung, sage ich es euch. Wir wissen alle, dass in 1. Korinther 15 von der Auferstehung die Rede ist. Und Paulus musste sich ja verteidigen, weil gar nicht mehr jeder daran glaubte. Und das war Irrlehre. Und so gibt es heute auch sehr viele Irrlehre. An die Auferstehung glauben ja schon viele nicht mehr, nicht? Dass der Herr auferstanden ist, glauben doch auch viele nicht mehr. Dass er durch eine Jungfrau geboren wurde, das glauben doch auch viele nicht mehr. Und die Gottessohnschaft Jesu glauben doch auch viele nicht mehr, nicht? Wisst ihr, was die Bibel in Bezug hierauf sagt? Das ist unnüchtern. Sie meinen aber, sie wären besonders nüchtern, weil sie alles mit ihren fünf Sinnen begreifen wollen, wo Gott doch viel größer ist. Das ist Unnüchternheit. Und die Bibel sagt uns in diesem Zusammenhang, schlechter Verkehr verdirbt gute Sitten. Das zeigt uns an, mit solchen Menschen, die sowas tun, können wir nicht, die sowas glauben oder eben die fundamentalen Dinge unseres Glaubens gar nicht mehr glauben, mit denen kann man nicht geistliche Gemeinschaft haben. Das geht nicht. Schlechter Verkehr verdirbt gute Sitten. Natürlich kann man mit denen umgehen. Wir leben ja in der Welt, kann ja jeder glauben, was er will. Zwingen wir ja niemanden. Aber geistige Gemeinschaft sollte man mit solchen nicht haben. Weil schlechter Verkehr gute Sitten verdirbt, sagt der Apostel Paulus. Sagt der Geist Gottes. Werdet rechtschaffen, nüchtern. Der dritte Begriff, Nepalios, ist gesagt in Bezug auf Amt und Alter. Und seht, das ist auch wichtig. Hier bedeutet das Wort, sich vom übermäßigen Weingenuss enthaltend. Das heißt, gar nicht erst da reinfallen, nicht wieder nüchtern werden, nachdem man betrunken war, sondern gar nicht erst dort hineinfallen, besonnen, beherrscht, moralisch wachsam, in voller Kontrolle über sein geistiges Beurteilungsvermögen sein. Und genau das wird von einem Ältesten erwartet. Und deshalb kann man da keinen hinstellen. Und er ist auch von Gott nicht dahingestellt, wenn er überhaupt kein Beurteilungsvermögen hat. Wenn es jemand ist, der mit seinen Gefühlen völlig überschwappt, der dann im Rausch wäre, nicht? In 1. Timotheus 3 heißt es, der Aufseher muss untadelig sein, Mann einer Frau nüchtern. Das ist das Erste hier als Eigenschaftswort. Ja, untadelig natürlich auch. Nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig. Zuerst muss er nüchtern sein. Und wenn er das nicht ist, geht alles schief. Und wisst ihr, ein Ältester steht nicht ohne seine Frau da. Wenn die nämlich genau das Gegenteil tut, dann ist das eine schwierige Sache. Die zwei gehören zusammen, wobei nur der Mann der Älteste ist und trotzdem hat er eine Frau, sie. Und deshalb wird auch in Bezug auf die Frauen etwas gesagt. Hier zwar in Bezug auf die Frauen der Diakone, aber das gilt natürlich für die Ältesten genauso, ja noch umso mehr, würde ich sagen. Ebenso sollen die Frauen ehrbar sein. Nicht verleumderisch, und jetzt kommt's, nüchtern, treu in allem. Nüchternheit ist ein großes Thema des Neuen Testaments. Wir merken es vielleicht. Und wisst ihr, was die Bibel von alten Menschen erwartet? Genau dasselbe Wort steht ja auch für alte Menschen. Gott erwartet von alten Christen, dass sie gereift sind. Vor allen Dingen, dass sie nüchtern sind. Dass die alten Männer, Titus 2, nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben. Nüchtern kommt zuerst. Die Frauen nicht, ist nicht so schlimm. Nein, halt, es geht ja weiter. Ebenso die alten Frauen. Natürlich sollen auch die jungen Männer und die jungen Frauen nüchtern sein. Es spricht nichts dagegen, es spricht vieles dafür. Aber die Bibel sagt, bei den Alten muss es so sein. Bei den Alten soll es so sein. Mancher Junge hat noch nicht alles richtig im Griff, wenn der Herr ihn noch nicht richtig im Griff hat. Aber mit dem Alter kommt doch manche Abgeklärtheit. Und man merkt, das, was da so man als junge Flusen im Kopf hatte,
das ist doch nicht realisierbar. Aber wisst ihr, ganz schlimm ist, wenn einer 75 ist und noch Spline im Kopf hat, dass man sagt, der ist ja völlig unnüchtern. Die Bibel sagt, nüchtern. Von den alten Menschen erwartet Gott natürlich durch seine Gnade Nüchternheit, Besonnenheit, klares Beurteilungsvermögen. Warum? Damit nicht fremdes Feuer hineinkommt. Die Alten sind ja auch Vorbilder. Und nun das letzte Wort für Nüchternheit, das einfachste, Nepo. Und hier haben wir die meisten Stellen, 6. Ich möchte einfach sagen, das gilt jedem. Dem Normalchrist ist ja nicht jeder Ältester, nicht? Aber uns allen, natürlich einschließlich den Ältesten, gilt es nüchtern. Dieses Wort hier, Nepo, ganz alleine, bedeutet frei sein. Es wird nur im übertragenen Sinne benutzt in der Bibel. Frei sein von jeder Art von Überschwänglichkeit, Leidenschaft, Verwirrung und Überstürzung. Genau das meint dieses Wort. Und jetzt lass uns diesen Sinn mitnehmen in die Bibelstellen hinein. 1. Thessalonicher 5. Also auch die Sinne und Gefühle völlig unter Kontrolle haben. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. 1. Thessalonicher 5, Vers 8. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. 2. Timotheus 4, 5. Du aber sei nüchtern in allem. Ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. 1. Petrus 1, 13. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade. Wer auf was anderes hofft als auf die Gnade, ist nicht nüchtern, können wir hieraus schließen. Und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. 1. Petrus 4. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. 1. Petrus 5, 8. Seid nüchtern. Wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wen kann er verschlingen? Die nicht nüchtern sind. So viel sagt uns die Bibel über Nüchternheit. Und deshalb lasst uns das mitnehmen. Aber einen Vorbehalt möchte ich schon noch einschieben. Wenn jetzt jemand sagen würde, naja, ihr wollt ja kein Feuer. Nein, nein, das ist nicht so. Wir brauchen göttliches Feuer. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen auch die Gaben des Heiligen Geistes. Aber wisst ihr, was wir nicht brauchen? Fremdes Feuer. Wenn, dann muss es von Gott kommen. Und wenn es daher nicht kommt, ist es eine große Katastrophe. Und darüber haben wir jetzt fast vielleicht eine Stunde gehört. Deshalb, Feuer brauchen wir, aber bitte in aller Nüchternheit. Der Apostel Paulus war ein nüchterner Mensch. Er sagt, werdet doch nicht Kinder am Verstand. Der konnte noch denken. Und doch war er ein Mann, der angezündet war vom Feuer Gottes. Und das wünschen wir uns. Angezündet durch ihn, dass Gottes Feuer in unserem Herzen angezündet ist, dass es brennend bleibt, dass Gott es immer wieder neu entfacht. Aber dass wir uns hüten vor dem fremden Feuer. Und denkt daran, es sieht manchmal aus, als wäre es Gottesdienst. Und es ist doch keiner. Das haben wir heute gesehen. Lass mich schließen mit den Worten des Liederdichters. Spitta war es. Er singt von dem Heiligen Geist. Und doch war er ein nüchterner Mensch. Und das bitte lasst uns auch bleiben. Geist des Glaubens. Geist der Stärke. Des Gehorsams und der Zucht. Das fehlt ja auch voll völlig. Schöpfer aller Gotteswerke. Hören wir? Aller Gotteswerke. Träger aller Himmelsfrucht. Geist der einst der heiligen Männer. Könige und Prophetenschar. Der Apostel und Bekenner, Trieb und Kraft und Zeugnis war. Amen. Ja, Jesus, auch wir bitten dich. Bewahre uns vor jeder Art Überschwänglichkeit, vor alledem, Herr, was unter fremdes Feuer fällt. Denn das hast du uns nicht geboten. Wir bitten dich aber auch, dass du dein göttliches Feuer in uns anzündest, weil uns dies wiederum auch vor fremdem Feuer bewahrt. Wir bitten dich, dass du es bist, der seine Gemeinde baut, der segnet, der führt, der vorangeht und dem wir folgen. Herr, schenk uns deine Gnade und bewahre auch dieses Wort dir zum Preise. Amen. Amen. Amen.